Jetzt mal ehrlich, der Podcast Heute Talk mit Peter Vielhaber.
Ich muss zugeben, unter den vielen Interviews, die ich schon gemacht habe, das sticht heraus. Ich hätte tippen sollen, wie Boden 7. Ich hätte einen anderen Tipp noch gegeben. Ich war, was mir gesagt wird.
Jetzt habe ich ja die Bühne eine Weile ganz für mich alleine. Es ist tatsächlich so, dass Journalisten es außerordentlich ungern haben, wenn sie Fragen gestellt bekommen.
Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Sendung Stefan Weil fragt.
Das wird ja eine spannende Sendung.
Was müsste ich denn tun, um Sie aus der Fassung zu bringen?
Dann müssten Sie bestimmte Fähigkeiten meiner Frau besitzen. Es gibt Leute, die glauben, dass das dazu dient, dass wir irgendein Chip von Bill Gates uns einpflanzen lassen.
Ich wollte nicht über Corona reden, jetzt machen wir es doch. Ist egal.
Ich habe da kein Problem. Ja. Also, wie man es macht, macht man es falsch. Dieses Wunder wie der Planet Erde, das kann nicht irgendwie aus dem Nichts heraus entstanden sein. Ich bin immer gerne mit Ihnen zusammen, das habe ich Ihnen ordentlich gesagt.
Gerne hier, glaube ich. Trinken Sie einen Kaffee mit mir?
Ja, gerne.
Wunderbar.
Gerne mit Milch.
Mit Milch.
Witzig.
Ich bin ja bei Ihnen heute so ein bisschen aufgeregt.
Ah ja?
Weil ich Sie schon so lange kenne und irgendwie doch nicht kenne. Ich glaube, es sind bald 20 Jahre oder so. Ja. Wenn Sie sich an unser erstes Mal erinnern, dann gebe ich Ihnen den Kaffee kostenlos aus. Ich müsste so 1,50 zahlen.
Vor 20 Jahren?
Ja, das
war, so da war 2001, da war ich Stadtkämmerer.
Genau. Aber für Recht und Ordnung ist
ja, das. Ja, vielleicht sind Sie da einfach mit einer Kamera vorbeigekommen und wir hatten irgendein hannoversches Thema. Kann das sein?
Ja, genau.
Aber ich weiß es nicht mehr genau.
Es ging um Haarkrallen.
Ja.
Haarkrallen. Ja. Ich weiß das darum noch so genau, weil... meine Kollegen,
weil ich damals als Ordnungsdezernent die mit eingesetzt habe, ne?
Mit eingesetzt habe? Nee, wir haben aber rein technisch haben wir verzweifelt, weil sie noch nicht wussten, was ein Antexter ist. Und zwar, ich muss mal erklären, im Fernsehen, da tun dann die Fernsehleute immer so, als wären wir so ganz zufällig da. Und da muss derjenige, so ein Anwalt zum Beispiel, immer so einen Aktenordner aus dem Schrank holen, hinblättern. Und der wusste dann das noch nicht. Der war noch ganz natürlich noch unbefleckt. Und seitdem, wie finden Sie Antexter?
Ich mache, was mir gesagt wird, ne?
Das ist mit dem Thema steigern.
So. Das wird ja eine spannende Sendung. Sehr beweglich.
Ja, beweglich und vor allen Dingen, Herr Weil, ich habe mir ja keine großen Fragen ausgedacht, zwei, drei Themen vielleicht. Weil ich habe das neulich auch schon mal festgestellt.
Haben Sie denn auch Wasser, bevor wir so richtig loslegen?
Ich hatte doch mal ein Wasser. Hier hatte ich doch mal ein Wasser.
Genau, das ist gut.
Ja. Supi. Machen wir selbst.
Ja.
Man sieht sie ja ständig im Fernsehen und dann kommen die Journalisten und fragen, wie stehen Sie zu Europa, wie stehen Sie zu Corona, wie stehen Sie zu sowieso? Können Sie das alles noch hören eigentlich?
Mich selbst? Ach doch, das
nee, geht. Auch die Fragen erstmal.
Ja, nein, das ist, da ich meinen Beruf gern mache,
ja.
Gehört auch die Medienarbeit selbstverständlich dazu und ich habe eigentlich auch gerne Kontakt mit Journalisten. Ich meine, dass es bei dem einen Thema mehr Spaß macht als beim anderen und dass man den einen sympathischer findet als den anderen. Ja, das liegt ja auf der Hand, ist ja bei allen anderen Sachen im Arbeitsleben auch so. Also im Prinzip finde ich, ist das ein angenehmer Teil meiner Zeit und ehrlich gesagt, die meisten Politiker, die machen ja auch deswegen Politik, weil sie dann anschließend irgendwie in den Medien auftauchen wollen. Und ganz ohne Kontakte mit den Medien läuft das nicht.
Okay, aber Ihnen, oder wie soll ich sagen, es gibt jetzt einen Teil, wo man denkt, oh, jetzt schleimt er aber rum. was mir die Arbeit mit Ihnen manchmal so schwer macht in den Interviews, ich kenne keinen, der Sie doof findet. Es gibt ja immer so Politiker, wo man sagt, der ist aber... Aber der Herr Weil, der achtet immer auf das, was er sagt, der ist, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, ja. Der, selbst wenn die Koalition platzt, er bleibt gelassen. Wie machen Sie das?
Auch das ist wahrscheinlich diese niedersächsische Grundgelassenheit. Die finden Sie aber in Niedersachsen ganz oft.
Bei Herrn Gabel jetzt im Vorgänger nicht unbedingt.
Ja, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber insgesamt gesehen ist es schon so, dass die Niedersachsen, glaube ich, naja, ein ziemlich ruhiges Naturell haben. Das hilft uns übrigens jetzt in der Pandemie sehr. Ich bin ganz sicher, dass wir uns jetzt ganz gut durchgekommen sind. Hängt auch damit zusammen, dass wir eher gelassen sind und dass wir auch nicht permanent andere Leute knuddeln müssen. Und ja, also das ist meine Antwort darauf. Dazu gehört übrigens auch, finde ich, dass es einfach auch eine gewisse Professionalität ist, sich im Griff zu haben. Wenn ich Politiker bin, wenn ich eine verantwortungsvolle Aufgabe habe, dann muss ich mich auch selber so verhalten, wie das Amt erwartet und letztendlich die Bürgerinnen und Bürger auch. Und ein Politiker, der immer so wie ein Springteufel rumagiert, der wird am Ende nicht viel Vertrauen bei Bürgern haben.
Was müsste ich denn tun, um Sie aus der Fassung zu bringen?
Vertrauen bei Bürgern haben.
Was müsste ich denn tun, um Sie aus der Fassung zu bringen?
Dann müssten Sie bestimmte Fähigkeiten meiner Frau besitzen, aber fällt mir gerade kein praktisches Beispiel ein.
Also Ihre Assistentin, also wären Sie nicht zu privat, aber da frage ich doch mal nach.
Richtig, aus der Fassung gerate ich selten. Manchmal ist es so, wenn besonders viel Stress ist, dass ich dann ungeduldig werde. Das tut mir dann typischerweise auch 10 Minuten später schon wieder leid. Und dann sage ich es übrigens auch, dass es mir leid tut. Aber es ist schwer, mich aus der Fassung zu bringen. Und ich wüsste auch nicht, wann das eigentlich das letzte Mal gelungen ist.
Sie meinten eben so halb scherzhaft, aber vielleicht ist da auch was Wahres dran. Sie machen das, was Ihnen gesagt wird. Ja. Wir waren ja vor kurzem auf der Aller in so einem Boot und ich wusste noch, Sie wollten nicht vorne sitzen. Aber das Fernsehteam, RTL, sagte doch, Sie sollen vorne sitzen. Und hinterher wurde Ihnen das dann zum Nachteil, Mensch, wenn man vorne sitzt, dann hat man doch das Ruder nicht in der Hand und bla. Egal was man macht, Sie machen immer alles falsch aus Sicht der Medien, ne?
Nee, das kann man wirklich nicht sagen. Ich kann mich nicht beklagen über die Medien, ganz ehrlich. So, wenn ich so die Jahre betrachte, muss ich sagen, dass das alles in allem sehr fair gelaufen ist. Und dass ich nicht jeden Kommentar unterschreiben würde, das liegt auf der Hand. Dafür sind Kommentare auch gedacht, dass Leute ihre eigene Meinung schreiben und ich meine. Wenn Sie dieses Beispiel mitnehmen, wo sitze ich im Kanu, würde ich sagen, das ist tatsächlich auch eine Frage der Professionalität. Wenn mir Medien sagen, bitte setzen Sie sich mal nach vorne, sonst kriegen wir Sie nicht so gut ins Bild, ja, dann nehme ich das ernst und ehrlich gesagt, ich habe ja daran auch ein Interesse. Ja. Deswegen mache ich das dann. In dem Fall war es eher so, Sie wissen, wir hatten in Niedersachsen durchaus ja mal Zwischenfälle zwischen Landespolitik und Wasser, Stichwort zwischen Ahner Meer, dass ich froh war, dass das Ganze unfallfrei über die Bühne gegangen ist. Es war nämlich die erste Kanufahrt meines Lebens.
Die erste?
Ja.
Meine zweite immerhin, aber danach brauche ich auch keine mehr, glaube ich.
Ja, wir saßen auch in einem Boot. Mhm. Ich konnte nicht sehen, wie war denn Ihre Paddelleistung?
Also ich habe mich auf Ihren Sicherheitsmännchen verlassen, der hinter uns saß. Das hat er ganz gut gemacht.
Also ausbaufähig, was Ihre Leistung, was Ihr Beitrag angeht.
Ich bin ja nicht umsonst Journalist. Ein Journalist, der will ja nur vorne rumsitzen und ein bisschen Catering haben ab und zu. In manchen Sendungen ist das Deko. Bei uns können Sie gerne zugreifen übrigens. Butterkuchen oder Sommerapfel.
Mhm. Aber wir wollten über Ihre Ruderleistung.
Ich musste dringend ablenken. Und zwar apropos, nehmen Sie auch ein Stück Kuchen.
Weg ist er. Haben Sie was gehört?
Der will mich in die Pfanne hauen. Ja? Moment mal, ich bin der Journalist, ich haue Sie in die Pfanne. Das ist, so ist die Absprache.
Jetzt habe ich ja die Bühne eine Weile ganz für mich alleine. Es ist tatsächlich so, dass Journalisten es außerordentlich ungern haben, wenn Sie Fragen gestellt bekommen. Das merkt man immer wieder und deswegen nutze ich dieses Mittel zwischendurch auch mal ganz gerne. Nicht zu oft, weil dann fällt es auf, aber ab und an funktioniert es. Das haben Sie ja eben gemerkt.
Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Sendung Stefan Weil fragt. Stefan Weil fragt Peter Fehler. Aber stellen Sie Ihre Frage.
Herr Fehler, aber wie sind Sie zur Politik gekommen?
Zur Politik? Ich bin da hingekommen und schnell wieder weg. Ich war schlauer. Ich wollte tatsächlich mal Bürgermeister.
Ja, ich weiß. Deswegen stimmt das auch nicht.
Sondern
Sie sind aktiver Kommunalpolitiker. Mindestens gewesen.
Gewesen. Und wissen Sie, warum ich es nicht mehr bin?
Na?
Weil ich nicht die Gelassenheit habe wie Sie. Ich glaube,
haben sich zu sehr geärgert.
Der liebe Gott hat mich davor bewahrt und sagt, wenn ich es geworden wäre, Hätte ich, glaube ich, ein Jahr durchgehalten und dann, oh, ihr könnt mir alle mal.
Ja, ist das so?
Ja, also finden Sie nicht, dass es so...
Ja, man muss schon Geduld haben. Also es gibt ja diesen berühmten Satz, dass Politik das Bohren von dicken Brettern ist, von Max Weber. Und da ist ja wirklich viel dran. Also wenn man keine Geduld hat, dann ist man ziemlich schnell frustriert. Ich habe ziemlich viel Geduld und deswegen mache ich eigentlich auch schon mein ganzes Leben lang ausgesprochen gerne Politik.
Mich ärgert eher, dass ich zu gerne Demokrat bin und wenn dann eine richtige Frage von einer falschen Partei gestellt wird, ist das gleich falsch. Machen Sie die Erfahrung nicht?
Ja, die Versuchung ist da. Ich gebe mir aber Mühe, ihr nicht zu erliegen.
Ja.
Das stimmt schon.
Und gerade also so ein kleines Dorf hier in Celle, ne, da, du hast meinen Papa geärgert und schon stimmt man nicht mit dem anderen
Kommunisten. Ja, das stimmt. Ja. Das ist dann auch nicht richtig, finde ich auch. Aber meistens ist es so, dass gerade in der Kommunalpolitik, da geht es ganz oft auch um Fragen vom gesunden Menschenverstand.
Ja.
Und der ist tatsächlich ganz unabhängig vom Parteiprogramm.
Wie ist das im Land?
Besser. Es ist besser. Ich wollte sagen, es ist besser als in der Bundespolitik, aber nicht so gut, wie ich es in der Kommunalpolitik kennengelernt habe. Ich habe ja den längsten Teil meines politischen Lebens im Hannoverschen Rathaus zugebracht, ehrenamtlich als Kämmerer und als Oberbürgermeister. Und da finde ich, dass diese Frage, wer stellt welche Frage, noch die geringste Rolle gespielt hat. Und als ich dann auf die Landesebene gekommen bin, da ist es mir in der Tat auch ziemlich schnell eigentlich so gegangen wie Ihnen, auch jetzt auch aus der anderen Situation heraus. Ich war ja dann in der Lage, dass ich Antworten geben musste als neu gewählter Ministerpräsident, und dass die schon deswegen falsch gewesen sein sollten, weil ich nun mal beispielsweise Sozialdemokrat bin. Das hat mir niemals eingeleuchtet.
Ja. Apropos Sozialdemokrat, ich wollte Ihnen heute SPD einschenken. Ne? Mhm. Es gab nur noch den letzten Rest von der FDP. Haben Sie die Diskussion mitbekommen, den Streit?
Nein.
Edeka oder diese Firma Foods, True Foods, hat von allen Parteien, SPD, CDU, FDP und so weiter, bis hin zur AfD, das Wahlprogramm in Kürze abgedruckt. Und Edeka fand sich dann cool und hat gesagt, rechts in dem Regal ist kein Platz bei uns, hat die AfD verbannt. Dann hat die Firma wieder geantwortet, Edeka stemmt sich gegen Demokratie und so weiter. Nun hat Edeka die gesamte Firma, den gesamten Flaschen verbannt. Ich frage Sie mal wirklich, weil...
Aus dem Sortiment, genau.
Nur weil die AfD auch stattfand. Das ist so eine allgemeine Frage, die mich wirklich echt interessiert, ob Corona, ob Politik. Haben wir denn wirklich noch eine richtige Meinungsfreiheit? Und was ist hier los? Wo kommt die Spaltung her?
Sie können mir alles sagen, was ich falsch mache. Sie können sich auch drastisch äußern und ich könnte überhaupt nichts dagegen machen. Das ist Meinungsfreiheit. Und wir können in Deutschland sagen, was wir wollen. In diesem Fall ist es so, wenn ein privater Anbieter sagt, sorry, das mache ich nicht, dann ist es seine Entscheidung. Im öffentlichen Bereich zum Beispiel dürfte man das nicht. Im öffentlichen Bereich, ich muss mich zum Beispiel als Ministerpräsident immer strikt neutral auch über die AfD äußern. Mhm. Und wenn ich was Böses sage über die AfD, dann mache ich das als SPD-Landesvorsitzender, dann darf ich das wieder. Also insofern, da gibt es schon den großen Unterschied. Und naja, ich sage mal so, dass Sie als Privatmensch da Ihre Entscheidung so treffen, wie Sie sie treffen wollen, das finden Sie wahrscheinlich auch richtig. Also ganz generell, ich glaube, es gibt wenig Länder auf der Welt, wo man meinungsfreier ist als bei uns. Haben Sie schon mal das Problem gehabt? Nee, ne?
Ich glaube, ich bin auch so ein Corona-Opfer, ist das falsche Wort. Aber ich habe zumindest Fragen gestellt. Fragen, warum macht das Land das so und nicht anders?
Ja.
Und ich habe doch festgestellt, im Privaten und im Politischen, dass man dann sofort als Corona-Leugner abgestimmt
wird. Ja, das ist Quatsch.
Das habe ich zumindest so wahrgenommen.
Nein, ich mache ja ziemlich viele Bürgerversammlungen. Ja. Das macht mir ausgesprochen Spaß. Und da bestimme ich ja nicht die Themen und nicht die Fragen, sondern die Leute.
Ja.
Und da gebe ich mir wirklich auch bei erklärten Impfgegnern beispielsweise immer wieder Mühe, wirklich dann sehr konkret auch auf das einzugehen, was sie sagen, nicht drum herum zu schwurbeln und erst recht nicht böse zu werden.
Ja. Können Sie das verstehen, dass man für und gegen Impfung ist oder sagen Sie, man muss sie impfen lassen und fertig?
Also es macht einen Unterschied. Es gibt Leute, die glauben, dass das Impfen dazu dient, dass wir irgendeinen Chip von Bill Gates uns einpflanzen lassen. Dieser Mann bin
ich. Manchmal wünschte ich mir, dass das dahinter steht, dann hätten wir ein System.
Nein, ich nicht, aber die gibt es. Mhm. Und ich muss sagen, sorry, da bin ich raus. Da fällt mir kein Argument dazu ein, weil das ist so aus meiner Sicht so abwegig. Mhm. Da fällt es mir schwer zu diskutieren. Dann gibt es Leute, die sagen, haltet ihr das für vertretbar, denn wir haben ja noch gar keine Langzeitstudie. Die kann es auch gar nicht geben, weil die Pandemie ja noch nicht so alt ist. Gut, darauf kann ich dann sehr konkret eingehen.
Ja.
Ja? Und also ganz generell macht, finde ich, der Ton immer die Musik.
Ja, ja.
Wenn jemand wirklich vernünftig und sachlich seine Position vertritt, dann hat er auch einen Anspruch darauf, dass er vernünftig und sachlich eine Antwort bekommt. Und wenn jemand gleich rumpault, ja, dann soll er sich nicht wundern, wenn auch die Antwort unfreundlich, ausfällt.
Ja, nur man wird ja zurzeit auch ein bisschen dazu genötigt. Ich will es nicht in Pflicht nennen, aber so dieses, wenn du es nicht tust, dann kannst du halt nicht teilnehmen. Dann kannst du, ich bin nachher im
Restaurant. Ich weiß nicht, und es interessiert mich auch nicht, ob sie sich halt impfen lassen. Nur,
ich darf das mal erzählen, auch ganz öffentlich kurz, weil... Ich habe tatsächlich manchen Freunden Impftermine vermittelt, die unbedingt wollten. Wenn du willst, mach doch. Ich wollte nicht. Ich habe mir aber auch noch nie gegen Grippe impfen lassen. Dann meinte die Ärztin, Mensch, mach das doch auch, Herr Fehlhaber. Ich, ach nee, was soll das Theater? Und dann, es gibt jetzt einen Impfstoff, den muss man nur einmal machen. Gut, dann gibt das doch her. Dann habe ich mich wirklich zwischen Tür und Angel impfen lassen. Aber, Herr Weil, was die Diskussion für mich dann fragwürdig macht, man impft sich ja eigentlich aus gesundheitlichen Gründen. Und ich habe es getan, weil ich mich ein bisschen erpresst fühlte. So dieses, weil ich ja sonst nicht so.
Aber da sind sie ja eigentlich groß und erwachsen genug, um.
Ja, die einen sagen schon, die anderen so.
Na, es steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Beim normalen Impfschutz ist es so, wir lassen uns impfen, damit wir persönlich nicht krank werden.
Ja.
Bei Corona müssen wir mitbedenken, wir schützen nicht nur auf diese Art und Weise uns selbst, sondern die anderen mit. Denn wenn sie sich nicht anstecken, dann können sie auch Dritte nicht anstecken.
Ja.
Und das ist schon, finde ich, auch ein wichtiger Punkt. Also, das ist für mich eigentlich fast so wichtig wie die Frage, dass ich selbst mich schütze, was ich aus Überzeugung getan habe. Aber in dieser Pandemie, da müssen wir auch mit Verantwortung übernehmen für andere. Das ist jedenfalls meine Überzeugung.
Das heißt, man kann trotzdem anstecken. Das Oberlandesgericht hat gerade geurteilt, du musst dich trotzdem testen lassen, auch wenn du geimpft bist, wo man sich dann fragt, ey, was soll man denn noch alles tun?
Also diese Impfdurchbruch.
Ich wollte nicht über Corona reden, jetzt machen wir es doch. Mist. Egal,
ist aktuell. Ich habe da kein Problem.
Ja, mich nervt das Thema, aber okay.
Ja, wenn Sie aufhören wollen, ist okay.
Nein, nee.
Aber wenn wir bei den Impfdurchbrüchen sind, also von 4.000 Leuten hat einer einen Impfdurchbruch und kann auch andere dann anstecken.
Gab es bei anderen Impfungen auch, muss
ich das sagen. Genau, und das finde ich ist eine Quote, die muss man aushalten können. Das andere, also Impfen plus Impfschutz, ist in der Tat schon sind Gürtel- und Hosenträger.
Noch mehr genervt als von der Impfung war ich ja von diesen ganzen kleinteiligen Maßnahmen ins Detail rein und so weiter. Heute hat Ruben Rahn Geburtstag, kennen Sie den? Nee, der wird 40 aus Wolfsburg. Und dann, ich darf nur 25 Leute einladen nach den Corona-Verordnungen.
Und, ja, er darf mehr, er muss dann nur andere Anforderungen erfüllen.
So, und ich, der Journalist, der ja die ganzen Sachen veröffentlicht und macht, ich steige da schon nicht mal durch, steigen Sie da noch durch?
Ja.
Echt? Also ja, darf er heute in seinem Garten feiern? Mit wie vielen Leuten?
Ja, sicher.
Machen wir den Test.
Mit 25 und er darf auch mit mehr feiern. Dann muss er vorher nur die Einzelheiten mit seinem Gesundheitsamt besprochen haben.
Ach so.
Das ist eigentlich kein echtes Problem mehr. Und da sind wir jetzt auch, glaube ich, wirklich in einem Bereich.
Kennen Sie wirklich diese 50 Seiten?
Ich glaube, Sie kennen die neueste Verordnung. Sag gar nicht, kann das sein?
Die ist offenbar.
Die ist wesentlich dünner jetzt.
Ach, das liest sich so lang auf Zelle heute.
Nein, ja? Nein. Okay. Schauen Sie es mal an, das ist eine interessante Lektüre und ist wirklich wesentlich dünner. Man muss sagen, wir haben natürlich auch über die Pandemie dazugelernt. Für uns ist das auch das erste Mal, dass wir das erleben, genauso wie für den Rest der Gesellschaft ja auch. Und wir mussten immer dann auch wieder eingehen auf neue, auch rechtliche Voraussetzungen. Und so ist es dann in der Tat gekommen, dass die Corona-Verordnung von Mal zu Mal dicker wurde und dann natürlich auch weniger übersichtlich. Wir haben übrigens jetzt den umgekehrten Weg gewählt. Wir haben es allgemeiner formuliert, was passiert. Sofort melden sich alle möglichen und sagen, aber das müsst ihr wirklich ausdrücklich regeln, damit ich sicher bin und das Detail und jenes. Also wie man es macht, macht man es falsch.
Ich noch mal privat werde, wen soll ich wählen jetzt? Ich habe heute beim Amt hier.
Also wenn ich sage, diese Antwort gebe ich jetzt ausdrücklich nicht als niedersächsischer Ministerpräsident, aber sondern als Vorsitzender.
Das sieht ja aus wie eine Corona-Verordnung, das Ding hier.
Ich gebe sie Ihnen als SPD-Landesvorsitzender. Ja. Hier, Liste 2, SPD.
Liste 2,
SPD. Können Sie sich merken, ne?
Das ist ja direkt neben der Anna-Witzung.
Liste 2. Ja, also diese Tapeten, die sind schwierig, das finde ich auch.
War das damals anders oder ist das nur, habe ich da was ausgeblendet?
Was ist
anders? War das vor 20 Jahren einfacher zu wählen?
Ich glaube, das Kommunalwahlsystem, das haben wir schon ewig.
Ja?
Ja. Also in allen Kommunalwahlen, an die ich mich jetzt jedenfalls gerade erinnere, war es so, dass wir diese Tapeten haben.
Ja.
Die meisten, die machen es sich einfach, die haben die Partei ihres Vertrauens und bei der Person auf Nummer 1 machen sie ihre drei Kreuze und dann ist gut.
Wie finden Sie das, was heute ZDF auch zugegeben hat? Scholz vorneweg. Wie finden Sie das, was heute ZDF auch zugegeben hat? Scholz vorneweg.
Super.
Hätten Sie das vor 4 Wochen erwartet?
Vor 4 Wochen hätte ich es nicht für ausgeschlossen gehalten, hätten Sie mich vor 2 Monaten gefragt. Hätte ich es wahrscheinlich nicht zugegeben, aber hätte innerlich doch meine Zweifel gehabt. Nein, ich bin schwer angetan von der Entwicklung.
Steigen Sie da noch durch oder frustriert Sie das ein bisschen, dass... Weil das Parteiprogramm der SPD hat sich ja nicht so schnell geändert, sondern die Person und dass die Menschen dann doch nur aufs Wahlplakat gucken. Und
ja, da steckt schon mehr dahinter, bin ich ganz sicher. Sie gucken nicht nur aufs Wahlplakat und sie gucken nicht nur auf die Person vom Äußeren her, sondern ich glaube, im Hintergrund ist, wir erleben gerade in diesem Sommer eine ganze Kette von Krisen. Und das steht ja stellvertretend für die Situation, in der wir leben. Wir haben es ja wirklich mit einer schwierigen Zeit, auch mit grundlegenden Veränderungen zu tun. So, und da ist dann Leute mindestens im Unterbewusstsein fragen, wem kann ich am meisten vertrauen? Wer kann das eigentlich am besten? Das finde ich total plausibel. Nicht? Also so ein Bundeskanzler.
Aber das kommt nur darauf an, wie gut der Auftritt im Fernsehen war.
Oder? Nein.
Nee, wenn der Laschet ein bisschen staatsmännischer gewesen wäre?
Glaube ich nicht. Also natürlich hat, sagen wir mal, insbesondere dieses Hochwasserfoto von Armin Laschet hat bei vielen Leuten wirklich große, große Zweifel aufkommen lassen. Oder aber der Lebenslauf von Annalena Baerbock. Klar. Aber wenn Sie im Moment... mit immer größerer Mehrheit sagen, wir würden ganz gerne Olaf Scholz als Bundeskanzler sehen, hängt das auch damit zusammen, dass sie den Scholz über Jahrzehnte hinweg begleitet haben als Bürgerinnen und Bürger im Fernsehen, mitbekommen haben, dass er in ganz unterschiedlichen Aufgaben sehr gute Arbeit gemacht hat und so entsteht ja Vertrauen. Das weiß ich auch von mir selber. Am Anfang, da muss man da richtig für werben. Hinterher ist es so, dass man automatisch aufsetzen kann auf Erfahrungen, die Leute gemacht haben. Wenn ich heute durch Niedersachsen komme, habe ich den Eindruck, dass auch deswegen ich über eine freundliche Aufnahme habe, weil akzeptiert wird, ja, dass ich das so mache, wie ich es seit ein paar Jahren mache.
Wobei Herrn Scholz schlummern ja noch ein paar Sachen, die dann kurz vor der Wahl, ich sag mal Cum-Ex oder sonst was, noch auftauchen können, ihn das Genick brechen können oder nicht.
Nee, ich glaube, das ist so lange durchgeprüft und durchgekaut worden. Wenn da irgendwas dran wäre, das wüssten wir beide schon. Ist so mein Eindruck.
Essen Sie prinzipiell keinen Kuchen? Oder?
Doch, aber ich kann ja nicht mit vollem Munde reden.
Ja, das sieht dann auch doof aus. Aber Sie reden jetzt, während ich was esse.
Mahlzeit.
Und zwar, was wären Sie eigentlich, wenn Sie kein Politiker sind? Oder was macht Sie privat glücklich?
Ja, also das sind jetzt zwei sehr unterschiedliche Fragen.
Machen wir die erste, aber ich habe ja noch ein
Bruchstück. Wenn ich jetzt nicht Ministerpräsident wäre, wäre ich wahrscheinlich Rechtsanwalt, möchte ich annehmen. Mhm. Also ich habe ja Jura studiert und habe in ganz unterschiedlichen juristischen Berufen gearbeitet. Also in der Justiz, im Ministerium, als Stadtkämmerer und eben auch am Anfang als Rechtsanwalt. Und Rechtsanwalt ist ein schöner Beruf. Also das hatte ich mir immer mal vorgestellt, dass hinterher kannst du mal wieder zurückkehren in die Anwaltszunft. Wobei, jetzt wird das nichts mehr. Da hat sich zu viel verändert.
Ach so,
Es gibt ganze Rechtsgebiete, die gab es nicht, als ich studiert habe.
Und wenn Sie nicht mehr gewählt werden sollten, was machen Sie dann?
Och, weiß ich jetzt noch nicht. Ich habe ja erstmal wirklich die finstere Absicht, mich ordentlich dafür anzustrengen, dass ich wieder gewählt werde. Und bin eigentlich auch ganz gut Mutes.
Was macht Sie privat glücklich? Oder, ich habe noch eine andere Frage. Der Sinn des Lebens. Was ist Ihr Sinn des Lebens? Die Frage habe ich noch nie irgendwem gestellt, glaube ich.
Kleiner geht es auch nicht. Ne? Was ist der Sinn des Lebens?
Also, Ihr Sinn des Lebens vor allem.
Aus meiner Sicht ist Leben ein ganz großes Geschenk und gleichzeitig eine Verpflichtung. Also ich bin sehr dankbar für das, was ich erleben darf. Ich finde wirklich ein glückliches Leben. Und die Verpflichtung, die daraus folgt, ist auch meinen Teil dazu beizutragen, dass es anderen Menschen auch mit gut geht. So gut und so schlecht, wie ich das kann. Das empfinde ich als Sinn des Lebens.
Ist mit dem Tod alles aus?
Bitte?
Ist mit dem Tod alles aus?
Ich hoffe nicht, aber ich weiß es nicht. Mhm. Und ich bin ziemlich sicher jedenfalls, ich bin ein gläubiger Mensch, weil ich sehr sicher bin, dass dieses Wunder wie der Planet Erde, das kann nicht irgendwie aus dem Nichts heraus entstanden sein, sondern da muss es ja mal irgendeinen Auslöser gegeben haben. Ob es nach dem Tod allerdings weitergeht, das weiß ich nicht und in welcher Form. Helmut Schmidt hat auf diese Frage mal geantwortet, er würde davon ausgehen, dass er mal als Molekül endet, aber als viele Millionen Moleküle wahrscheinlich, aber dann vielleicht auf irgendeine Art und Weise wiederkehrt, sei es zum Beispiel als Pflanze oder so, wie auch immer.
Mhm, eher sowas, ja. Ja, ich bin da ganz bei Ihnen. Ihr Assistent hat mich gebeten, dass Sie nicht zu viel Zeit haben. Ich würde gerne noch am besten noch eine Stunde reden. Was wollen Sie noch loswerden?
Ich bin immer gerne mit Ihnen zusammen, das habe ich Ihnen nämlich auch noch nicht gesagt. Ich bin das erste Mal bei Ihnen zu Hause, ist nett. bisschen chaotisch, wenn ich hätte tippen sollen, wie wohnen Sie? Ich hätte einen anderen Tipp abgegeben. Finde ich witzig.
Erzählen Sie mal, welchen Tipp hätten Sie?
Ja, ich hätte so locker bürgerlich gedacht. Ja, und das ist ja hier eher friedlich. Bisschen altsponti. Kann man das so sagen? Ja, das kann man
tief in meinem Herzen, als
ich noch weiß nicht, ob die Zuschauer das Graffiti da hinten an der Wand sehen. Also das hätte ich nicht
können gedacht. Können Sie entziffern, was da steht? Da haben wir uns echt hingegeben.
Jojo.
Ja, Jojo-Robby. Aber was ist das Graffiti sein soll? Das geben wir Ihnen als Hausaufgabe auf. Weil, ganz vielen Dank. Hat es mir einigermaßen Spaß gemacht? War das okay für
ja,
Sie? Oder war das zu chaotisch?
Nein, das war witzig. Und ich muss zugeben, unter den vielen Interviews, die ich schon gemacht habe, das sticht heraus.
Aber alles senden? Ja. Haben Sie aufgepasst? Alles senden? Ja. Ja.
Das ist wirklich witzig, ja.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Herr Weil, viel Spaß bei dem, was Sie noch vorhaben.
Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss.
Jetzt mal ehrlich, der Podcast Heute Talk mit Peter Vielhaber.